Auf der Flucht vor Gottes Auftrag. Nun, vielleicht hast du die Überschrift gesehen, es ist Teil 3 in diesem Kapitel. Und du hast dein Gewissen beruhigt in der Meinung, das ist Jona, das betrifft mich nicht. Du bist nicht vor Gott auf der Flucht. Aber nun, lass uns das ein bisschen genauer ansehen. Wenn du im Ungehorsam lebst, dann bist du tatsächlich vor Gott auf der Flucht. Vielleicht bist du noch nicht gerettet. Vielleicht ist Christus noch nicht der Herr und Retter deines Lebens. Dann bist du auf der Flucht vor Gott. Vielleicht bist du auf der Flucht vor deiner Rolle, die Gott dir zugedacht hat. Vielleicht bist du auf der Flucht vor der Aufgabe, in die Gott dich hineingestellt hat. Vielleicht bist du auf der Flucht vor der Verantwortung, die Gott dir gegeben hat. Das ist ungehorsam. Vielleicht sehnst du dich nach etwas, triffst eine Entscheidung, schlägst einen Weg ein, der nicht im Einklang ist mit Gottes Willen. Das ist, vor Gott auf der Flucht zu sein. Nun, wenn du in den Spiegel des Wortes Gottes hineinsiehst und du feststellen musst, dass etwas geändert werden muss in deinem Leben und du tust es nicht, dann bist du vor Gott auf der Flucht. Nun, heute kommen wir in Jona in Kapitel 1 an das Ende dieses Kapitels und wir werden uns anschauen, wo die Flucht vor Gott endet. In gewisser Weise geht es uns heute wie den Seeleuten. Wir haben viel Arbeit vor uns, wir kommen nur wenige Seemeilen voran, wir kommen nur ganze 5 Verse voran. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das Land erreichen werden, hoffentlich in der gewünschten Zeit. Nun, wir werden uns heute Morgen 3 Personen ansehen, und zwar zunächst Jona. Er ist immer noch auf der Flucht vor Gottes Auftrag. Wir sehen uns heute seine letzten Minuten an Bord des Schiffes an. Und danach wird er ins Meer geworfen. Wir werden sehen, dass sein Selbstbetrug immer tiefer sinkt. Dann sehen wir uns die Seeleute an, die Matrosen. Diese Männer, die wechseln, und zwar von einem Kollateralschaden zu einer Kollateralrettung. Die war nicht geplant, aber doch offensichtlich schon. Sie sind durch Jona in Mitleidenschaft gezogen worden mit diesem großen Sturm und schlussendlich werden sie sogar errettet. Nicht nur physisch, sondern wir werden sehen, sogar geistlich gerettet. Und diese Männer kommen zum Glauben, sie bekehren sich. Und wir werden uns 3 Bestandteile einer Bekehrung ansehen. Und zum Schluss die 3. Person, oder 3 Personen der Trinität, die wir uns ansehen, ist Gott selbst. Wir wollen sehen, was tut Gott in diesem Kapitel? Warum tut er, was er tut? Und in gewisser Weise gipfelt die Predigt auch in diesem letzten Teil, weil es sich um Gott dreht. Wir werden sehen im Buch Jona, dass alle dem Befehl Gottes gehorchen. Der Sturm gehorcht, der Fisch gehorcht, die Rizinusstaude gehorcht, der Wurm gehorcht, der Ostwind gehorcht, die Seeleute gehorchen und sie beugen sich vor Jahwe. Der Einzige, der nicht gehorcht, ist Jona. Und er ist auf der Flucht vor Gottes Auftrag. Ihm passt Gottes Eigenschaft nicht, dass Gott barmherzig ist, dass er verlorene Heiden retten will. Aber wir werden sehen, dass Gott sich dennoch verherrlicht. Und das ist spannend zu sehen. Lasst uns Jona Kapitel 1, die Verse 8 lesen. Ich fange ein bisschen früher an und wir werden bis Kapitel 2, Vers 1 lesen. Allerdings werden wir uns heute in der Predigt nur auf die Verse 12 bis 16 konzentrieren. Aber einfach um des Zusammenhangs willens. Gott gibt Jona den Auftrag, nach Ninive zu gehen und er geht in die entgegengesetzte Richtung, will nach Tarsis fliehen, vermutlich irgendwo Nordafrika oder Spanien. Und der Herr, er schleudert einen Wind, der wird so schlimm, dass alle zu ihren Göttern beten und der Schiffskapitän sogar zu Jona kommt, der im Bauch des Bootes unten schläft, tief und fest eingeschlafen. Und er sagt,
Wach auf, wie kannst du nur schlafen? Und dann wird es immer noch schlimmer und die Seeleute kommen auf die Idee und sagen, das geht nicht mit natürlichen Dingen zu. Lass uns das loswerfen und sehen, warum trifft uns dieses Unglück? Und der passive Jona, der keine Verantwortung übernimmt, er weiß warum, aber er schweigt einfach. Und das Los fällt auf ihn, vielleicht hatte er gehofft, davonzukommen. Und nun lesen wir ab Vers 8. Da sprachen sie zu ihm, sage uns doch, um wessetwillen uns dieses Unglück getroffen hat. Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du? Er aber sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, Jahwe, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da gerieten die Männer in große Furcht und sprachen, was hast du getan? Denn die Männer wussten, dass er vor dem Angesicht des Herrn floh, denn er hatte es ihnen erzählt. Und sie fragten ihn, was sollen wir mit dir machen, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer tobte immer schlimmer. Er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer. So wird das Meer euch in Ruhe lassen. Denn ich weiß wohl, dass dieser Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Da ruderten die Leute mit aller Kraft, um das Ufer wieder zu erreichen, aber sie konnten es nicht, denn das Meer tobte immer schlimmer gegen sie. Da schrien sie zu dem Herrn, Jahwe, und sprachen, ach Herr, lass uns doch nicht um der Seele dieses Mannes willen untergehen. Rechne uns aber auch nicht unschuldiges Blut an, denn du, Herr, hast getan, was dir wohlgefiel. Darauf nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer. Und das Meer hörte auf mit seinem Wüten. Da bekamen die Männer große Ehrfurcht vor dem Herrn und brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Und der Herr entsandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte. Und Jona war im Bauch des Fisches 3 Tage und 3 Nächte lang. Nun, Jona, er ist auf diesem Schiff und wir haben in Vers 9 gesehen, Jona sagt zu den Seeleuten, ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Aber es stimmt nicht. Er fürchtet ihn nicht. Er redet es sich nur ein. Nun, Jona weiß, dass es Gott gibt. Er kennt Gott. Er glaubt an Gott. Aber er tut nicht, was Gott sagt. Als ein Israelit sollte er am besten wissen, was es bedeutet, den Herrn zu fürchten. Das hebräische Wort für fürchten, Yare, das kommt als Nomen und als Verb weit über 400 Mal im Alten Testament vor. Besonders in den Sprüchen, die wir gerade in der Schriftlesung lesen, ja, da wird immer wieder von der Furcht des Herrn gesprochen. Aber besonders auch im 5. Buch Mose, ich war überrascht zu sehen, dass fast 10% dieses Wortes im 5. Buch Mose vorkommen. Und hier einige Beispiele. In 5. Mose 6, Vers 2 bedeutet es, Gott zu fürchten, seine Gebote zu halten. 5. Mose 8, 6, Gott zu fürchten bedeutet, in seinen Wegen zu wandeln. 5. Mose 10, 12, Gott zu fürchten bedeutet, Gott anzuhängen, ihn zu lieben. 5. Mose 10, 20, Gott zu fürchten bedeutet, ihm zu dienen. 13, 12, Gott zu fürchten bedeutet, das Böse zu meiden. Und eine andere Stelle aus 2. Könige, Gott zu fürchten bedeutet, ihn anzubeten. Und ihr kennt alle das Buch Prediger, da fasst Salomo dies zusammen und er sagt, die Summe aller Lehren ist, den Herrn zu fürchten und seine Gebote zu halten. Irgendwie gehören die zwei zusammen, den Herrn zu fürchten, seine Gebote zu halten. Nun, Jona sagt, dass er den Herrn fürchtet, aber er tut es nicht. Er tut nicht, was der Herr von ihm erwartet. Und einem solchen Mann muss man sagen, nein, Jona, du fürchtest den Herrn nicht. Du betrügst dich selbst. Jakobus beschreibt einen solchen Menschen als einen Hörer des Wortes, aber er ist kein Täter des Wortes. Jemand, der sich selbst betrügt. Die Frömmigkeit eines solchen Menschen ist wertlos. Und dann sagt Jakobus, ein solcher Mensch ist nicht glückselig in all seinem Tun. Und wir stellen fest, dieser Selbstbetrug von Jona, er geht immer tiefer. Dieser Selbstbetrug, er betrifft nicht nur ihn, sondern dieser Selbstbetrug betrifft seine Kameraden an Bord. Merke dir, Selbstbetrug zieht deine Nächsten in Mitleidenschaft. Selbstbetrug zieht deine Nächsten in Mitleidenschaft. Nun, der Orkan, der ist so heftig, dass das Schiff beinahe auseinanderbricht. Und diese routinierten und die erfahrenen Seeleute, sie zittern vor Angst. Und Jona? Ihm ist es gleichgültig, ob die ganze Mannschaft draufgeht. Und der Höhepunkt seiner Verantwortungslosigkeit ist Vers 12. Schaut euch das noch einmal an. Er sagt, ich weiß wohl, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Das ist unfassbar, oder? Ich meine, sein Ungehorsam zieht alle anderen in Mitleidenschaft. Merke dir, wenn du im Ungehorsam lebst, dann ziehst du andere in Mitleidenschaft. Deine Familie leidet darunter, deine Geschwister leiden darunter. Ein Beispiel dafür ist Achan, wir kennen ihn sehr gut. Nun, sein Ungehorsam, als er damals einen Goldbarren, ein paar Silbermünzen und einen babylonischen Mantel einfach mitgehen ließ, die niemand mehr brauchte und die einfach vergraben worden wären, da ruiniert er sich persönlich, seine Familie. 36 Soldaten fallen in der Schlacht gegen Ai und das ganze Volk wird mutlos. Nun, ein kleiner Ungehorsam, aber es hat gravierende Auswirkungen auf die Nächsten. Nun, der Selbstbetrug von Jona, er führt immer tiefer. Und Jona weiß, dass dieser große Sturm um seinetwillen gekommen ist. An der Theologie hapert es nicht bei ihm, das haben wir immer wieder gesehen. Er hat ein gutes theologisches Unterscheidungsvermögen. Er kann sogar die richtige Diagnose stellen. Und er sagt, ich weiß, ich bin das Problem. Aber war seine Therapie zu dem Problem richtig? Nun, er hatte eine korrekte Diagnose gestellt. Was war seine Therapie? Er sagt, werft mich ins Meer. Nun, seine Therapie, schaut euch das ganz genau an, seine Therapie, die ist zur Hälfte richtig. Er sagt, wenn ihr mich ins Meer werft, wird das Meer euch in Ruhe lassen. Stimmt das? Ja, das war, so ist es geschehen. Und dennoch war es die falsche Therapie für Ungehorsam. Nun, merke dir, Selbstbetrug kann die richtige Diagnose stellen, aber mit der falschen Therapie therapieren. Wenn du dich selbst betrügst, kannst du vielleicht sogar die richtige Diagnose stellen, aber du therapierst falsch. Wenn du mit eigener Sünde kämpfst oder auch anderen hilfst, mit der Sünde und dem Versagen in ihrem Leben zu kämpfen, da ist der erste Schritt zur Veränderung, die richtige Diagnose zu stellen. Was läuft verkehrt? Was ist nicht in Ordnung? Aber dann muss auch die richtige Therapie angesetzt werden. Und zwar darf diese Therapie nicht pragmatisch sein und einfach die Symptome lindern, sondern sie muss die Wurzel behandeln. Bei Jona war es nur eine symptomatische Therapie. Er sagt in Vers 15, werft mich ins Meer, Vers 12, und dann Vers 15, da warfen sie ihn ins Meer und das Meer hörte auf mit seinem Wüten. Nun, das beabsichtigte Ziel ist erreicht, der Sturm ist vorbei. Aber war das Problem behoben? Nein, das Problem war einfach nur nicht mehr sichtbar. Das Problem, man könnte sagen, es war abgetaucht. Das Problem war verschlungen. Nun, klingt auch nicht so schlecht, aber das Problem war immer noch da. Nun, Jona war ein Paradebeispiel für Selbstbetrüger, wie Jakobus sie nennt. Er schaut in den Spiegel des Wortes Gottes, er stellt die richtige Diagnose, aber er geht zu einer pragmatischen Lösung über. Und er behandelt nicht die Wurzel, er behandelt nicht das Wurzelproblem. Nun, was hättest du Jona geraten? Wie hättest du Jona therapiert? Was hättest du ihm gesagt? Vielleicht hättest du gesagt, Jona, du hast gegen Gott gesündigt. Bist du dir dessen bewusst? Dein Reden, was du sagst, wer du bist, und dein Tun, sie widersprechen sich. Mit deinem Mund bekennst du sogar vor Ungläubigen, dass du Gott fürchtest, aber du tust nicht, was Gott von dir verlangt. Dein Tun redet lauter wie dein Reden. Dein Tun schreit förmlich lauter wie dein Tun. Und damit entehrst du den Herrn. Jona, du musst Buße tun. Du musst umkehren. Rufe zu Gott, bekenne ihm deine Schuld, wie David es in Psalm 51 tut. Du musst nicht erst im Bauch des Fisches ein Gelübde ablegen. Du kannst hier auf dem Schiff vor Gott auf die Knie fallen und kapitulieren. Und sobald du an Land bist, tust du, was Gott von dir verlangt. Tut das Jona? Nein, er tut es nicht. Er betrügt sich und er sinkt noch tiefer. Nun, wie weit kann man noch sinken? Es geht noch weiter. Sein Beharren im Ungehorsam endet, man könnte fast sagen, in einem Suizidversuch, in einem Selbstmordversuch. Schaut euch Vers 12 an. Er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer. Er wollte einfach sterben. Nun, merke dir, Selbstbetrug kann bis zum Selbstmord führen. Selbstbetrug kann bis zum Selbstmord führen. Jona, er hatte keine Ahnung, dass ein Fisch auf ihn warten würde. Hätte er das gewusst? Keine Ahnung, was er gemacht hätte. Aber offensichtlich wollte Jona lieber sterben, wie umkehren. Er wollte lieber versenkt werden und es ist zu Ende, als Buße tun. Nun, hier eine kurze Warnung für alle von uns, die wir theologische Ressourcen überall konsumieren. Weil man muss immer ein bisschen differenzieren und sehen, okay, manchmal können Leute wirklich auch gute Bibelstellen zitieren und liegen doch falsch. Ja, alles, was wir lesen, was wir hören, auch gute Kommentare manchmal, muss man immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil sie können sich irren. In einem Kommentar las ich, Jona war willig, sich selbst als Opfer hinzugeben, um alle anderen an Bord zu retten. In all diesem war Jona ein großartiges Beispiel für den Messias, der nach ihm kommen sollte, Jesus Christus. Jesus Christus, der sich selbst in die Wellen des Zornes Gottes geworfen hat, um alle anderen zu retten. Nun, was würdet ihr sagen zu dem Kommentar? Nun, da stimmt zwar einiges, aber er liegt völlig falsch. Gott erwartete von Jona nicht, dass er sich als stellvertretendes Opfer für die Seeleute hingibt. Gott erwartete von Jona einfach nur, dass er gehorsam ist. Und Jona wollte es nicht. Und er zieht sogar lieber den Tod vor, als Buße zu tun. Er ist kein Beispiel auf den Messias. Im Gegenteil, er ist genau das Gegenteil von dem Messias, weil der Messias war gehorsam und ging bis zum Tod am Kreuz. Er nicht. Jona ist zu stolz, Buße zu tun und zu kapitulieren. Und er ist zu feige, die Konsequenzen in die Hand zu nehmen. Nun, schaut euch an, auf wen wälzt er die Verantwortung ab? Er wälzt die Verantwortung schön auf alle anderen ab. Was sagt er? Er sagt, werft ihr mich ins Meer. Unfassbar, diese Selbstsucht. Habt ihr das gesehen? Nun, wäre er ein Mann gewesen, dann wäre er über Bord gesprungen.
wenn er wusste, dass er wusste, alles kam wegen ihm. Er wusste, das Meer wird ruhig sein, sobald er versenkt ist. Aber er wirft die Verantwortung einfach auf die anderen, wälzt sie ab. Unfassbar. Und es ist nicht das erste Mal und auch nicht das letzte Mal, dass Jona an Selbstmord denkt. Später in Kapitel 4, da begegnet es uns sogar noch zweimal, dass er lebensmüde wird, weil das Leben nicht so läuft, wie er es sich vorstellt. Zweimal sagt er, ich will sterben. Nun, der Grund, warum jemand lebensmüde ist und vielleicht manchmal sogar so weit geht, dass er sein Leben beenden lässt oder es selbst beenden will, ist immer sehr ähnlich. Und zwar, das Leben ist nicht mehr wert, gelebt zu werden. Und es kann unterschiedliche Ursachen haben. Manchmal können es physische Ursachen sein, es können emotionale Ursachen sein. Bei manchen Leuten in unserer Zeit sind es chronische Schmerzen, die so schlimm werden, dass sie verzweifeln. Es kann die Angst sein vor einem grausamen Tod, wie Krebs oder wie Demenz, dass man nicht mehr Herr seiner Sinne ist. Nun, es können Depressionen sein, die einen so sehr in die Enge führen. Es kann der Verlust sein, sogar Liebeskummer. Es können Geldsorgen sein. Es kann eine riesige Schuld sein, die man mit sich herumträgt und die man nicht los wird, wie Judas Iskariot und nur noch im Selbstmord meint, Erlösung zu finden. Die Aussichtslosigkeit, die wird so stark, dass man das Leben gegen die Schmerzen aufwiegt und sagt, das Leben ist es nicht mehr wert. Es gibt keine Hoffnung. Mein Leben ist nicht wert, so weitergeführt zu werden. Nun, eine gewisse lebensmüde Einstellung ist durchaus nicht verkehrt. Nun, ich betone eine gewisse. Paulus sagt, ich habe Lust abzuscheiden und bei dem Herrn zu sein. Nun, diese Lebensmüde, die ist durchaus in Ordnung. Aber Paulus sagt auch, ich weiß, dass ich sehr wahrscheinlich hier bleiben werde und dann will ich hier wirken, solange bis der Herr mir Kraft gibt. Das ist alles andere wie jemand, der gerade plant, sein Leben zu nehmen. Nun, aber eine vollständige Verzweiflung am Leben, die ist nicht Gott gewollt. Und wir finden es bei Ungläubigen, die keine Hoffnung mehr haben, wie bei Judas Iskariot, der sich erhängt, oder bei Saul, der im Kampf fällt und nicht in die Hände der Philister fallen will und sich selbst in sein eigenes Schwert hineinstürzt. Aber auch Gläubige können so sehr verzweifeln, dass sie keine Hoffnung mehr sehen. In 1. Könige 19, Vers 8, da heißt es über Elia, er erbat für sich den Tod und sprach, Herr, es ist genug, so nimm nun mein Leben. Er hat hart gekämpft und sieht keine Hoffnung mehr. Nun, man könnte fast sagen, das Amüsante ist, der Prophet, der hier gerade sterben will, stirbt nie. Er ist nie gestorben. Elia war derjenige, der im Wagen in den Himmel gefahren ist. Hiob kam zu diesem Punkt. Und Hiob klagt in Hiob 3, er sagt, warum lässt er lebensmüde noch das Licht sehen und gibt immer noch Leben den Verbitterten, und er meint sich, denen, die auf den Tod harren und er kommt nicht. Er ist vollkommen verzweifelt. In Psalm 73 sehen wir einen Verbitterten, verzweifelten und lebensmüden Asaf. Aber Gott antwortet allen immer gleich. Er sagt, nicht du beendest dein Leben, ich beende es. Oder auch nicht, wie bei Elia. Nicht du bestimmst, wann es zu Ende geht, sondern ich bestimme es. Dein Leben ist erst zu Ende, wenn ich damit fertig bin. Nun, auch wenn lebensmüde Gedanken oder auch sogar Selbstmord in der Regel aus größter Verzweiflung heraus geschieht, ist die Haltung doch eine extrem stolze und selbstsüchtige, selbstzentrierte Haltung. Weil man drückt damit aus, für mich ist das Leben nicht mehr wert, gelebt zu werden. Ich verdiene bessere Umstände. Und man will in gewisser Weise den Schleudersitz nehmen und sich aus der schwierigen Situation herauskatapultieren und einfach weg sein. Nichts mehr davon mitkriegen. Aber weißt du, Gott hat genau das Leben für dich vorgesehen, in dem du gerade steckst. Und das Einzige, was er beabsichtigt, ist, dass du die Perspektive änderst. Nun, bei allen vier, die lebensmüde sind, bei Elia, bei Jona, bei Hiob, bei Asaf, ist Gott der Meinung, dass genau dieses Leben, in dem sie stecken, die richtigen Umstände sind. Er hat die Umstände sogar herbeigeführt. Und Gott ist der Meinung, dass ihr Leben noch nicht zu Ende ist, auch wenn sie sich wünschen, dass es zu Ende ist. Und alle vier haben dieselbe Therapie notwendig, und zwar von einer Selbstzentriertheit zu einer Gottzentriertheit zu kommen. Wegzuschauen von sich selbst, von dem eigenen Leid, von dem eigenen Versagen, von der eigenen Sünde, von der eigenen Unfähigkeit. Weg von ich drehe mich um mich selbst, und zwar hinzu, ich schaue auf Gott. Sich mit Gottes Wesen zu beschäftigen, sich um ihn zu drehen. Und es ist nicht erstaunlich, dass Gott diese Therapie allen Vieren verordnet. Und zwar nicht nur mit einem Rezept, sondern er führt sie sogar herbei. Bei Elia, was tut er mit Elia? Gott schickt ihn an den Horeb, alleine mit Gott, auf den Sinai. Was tut er mit Hiob? Ab Kapitel 38 zeigt Gott ihm seine Größe. Nun, in gewisser Weise stellt Gott nur Fragen an Hiob. Also es sind noch nicht mal viele Aussagen dabei. Er sagt einfach nur, wo warst du? Wo warst du? Hast du das gemacht? Was tut Gott mit Asaf? Asaf geht ins Heiligtum und er beschäftigt sich nicht mehr mit sich selbst, mit seinen Umständen, sondern er blickt auf Gott. Was tut Jona? Oh, Gott schickt ihn in die Tiefe. Es soll noch schlimmer werden. In Jona Kapitel 2, Vers 8, das werden wir dann in der nächsten Predigt hören, da sagt er, als meine Seele in mir verschmachtete, gedachte ich an den Herrn. Warte mal, Jona, du hast erst da unten, als mehr Gras dich umschlang, als du ganz unten warst, da hast du erst an Gott gedacht? Nein, du hast doch schon beim Sturm an Gott gedacht. Du wusstest, dass Gott ihn geschickt hat. Nein, nein, Jona meint nicht, erst in der Tiefe kam mir Gott überhaupt in den Sinn, sondern er meint, erst in der Tiefe habe ich mich Gott zugewandt. Erst in diesen 3 Tagen habe ich kapituliert, meine Knie vor ihm gebeugt, auch wenn er sich die Knie im Bauch des Fisches vielleicht gar nicht beugen konnte. Nun, ich habe im Wochenblatt noch 2 gute Predigten als Link hinzugefügt. Wenn ihr über das Thema von Selbstmord und Suizid weiter nachdenken wollt, dann sind diese 2 Predigten, die sind leider auf Englisch, aber die meisten von euch schaffen das, sind sehr, sehr gute Ressourcen, um selbst durch das Thema durchzudenken, anderen zu helfen und es zu verstehen. Auch die Taschenhilfe 9 beim EBDC, ich bin depressiv, kann ich euch nur empfehlen, sie durchzulesen und mit diesem Thema sich auseinanderzusetzen. Es ist sehr erstaunlich, wie Gott mit Jona verfährt. Und schlussendlich sagt Gott zu Jona, Jona, auch wenn du unnütz sein willst, ich bin noch nicht fertig mit dir. Jona, ich könnte auf andere Propheten zurückgreifen, aber ich schicke dich. Jona, auch wenn du meinst, unnütz zu sein, ich bin noch nicht fertig mit deinem Leben. Du wirst erst abberufen, wenn ich der Meinung bin. Nun, das Erste, was noch geschehen muss, ist, die Seeleute kommen zum Glauben. Das Zweite ist, ich schicke dich immer noch nach Ninive und du tust, was ich von dir erwarte. Und dann gehst du zurück in dein Heimatland nach Israel und dann, könnte ich mir vorstellen, musst du noch das Buch Jona schreiben.
Und wenn all das geschehen ist, dann erst sehen wir, wann es zu Ende geht. Nun lasst uns übergehen und uns die zweite Personengruppe ansehen, und zwar die Seeleute. Lass uns Vers 13 bis 16 noch einmal lesen. Da ruderten die Leute mit aller Kraft, um das Ufer wieder zu erreichen, aber sie konnten es nicht, denn das Meer tobte immer schlimmer gegen sie. Da schrien sie zu Jahwe und sprachen: Ach Jahwe, lass uns doch nicht um der Seele dieses Mannes willen untergehen. Rechne uns aber auch nicht unschuldiges Blut an, denn du, Jahwe, hast getan, was dir wohlgefiel. Darauf nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer. Und das Meer hörte auf mit seinem Wüten. Da bekamen die Männer große Ehrfurcht vor Jahwe und brachten Jahwe ein Schlachtopfer dar und taten Gelübde. Vielleicht habt ihr euch gewundert, dass ich hier Jahwe eingeblendet habe, weil in den meisten Übersetzungen steht nur Herr, aber in Großbuchstaben, in Kapitelchen, das heißt, da steht immer Jahwe. Das heißt, wir sehen, zu wem beten diese Männer. Nun, die Seeleute, hier findet ein Wechsel statt von einem Kollateralschaden, der sie waren, zu einer Kollateralbekehrung. Wir stellen drei Bestandteile einer Bekehrung fest. Die Seeleute, sie sind genau das Gegenteil von Jona. Sie kannten Jahwe nicht. Sie lernten ihn erst hier für ein paar Minuten kennen oder Stunden. Aber sie fürchten ihn mehr wie Jona selbst oder mehr wie jemand aus dem Volk Israel. Sie hatten keine Kinderstunde. Sie hatten vermutlich nie etwas von Adam und Eva gehört. Sie hatten noch nie von Noah gehört, von Abraham, von David. Sie hatten noch nie gehört, dass ein Messias kommen soll, der Errettung bringt. Sie hatten noch nie in ihrem ganzen Leben von einem Gott gehört, der gerecht und heilig ist. So einen kannten sie, aber der zugleich gnädig und barmherzig ist. Und wenn sie Phönizier waren, und es gibt viel Grund anzunehmen, dass sie Phönizier waren, dann war ihr Held Baal Shamem. Das ist der Gott des Himmels. Diese Gottheit, der Gott des Sturmes, er ist bekannt darüber, dass er einen Sieg über Jam, den Gott des Meeres, errungen hat. Und sie kannten nur Baal. Diese Männer sind in gewisser Weise wie der Hauptmann bei der Kreuzigung Jesu. Dieser Hauptmann, er verbringt nur wenige Stunden mit dem Gekreuzigten. Und nachdem er alles sieht, was geschehen ist, kommt er zum Glauben und sagt: Wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Und ähnlich ergeht es den Seeleuten. Und das erste Bestandteil ihrer Bekehrung ist Gottesfurcht. Gottesfurcht. Nun, in diesem Kapitel wird gesagt, dreimal wird gesagt, dass sie sich fürchten. Aber ihre Furcht, die nimmt eine Wendung. Und zwar fürchten sie in Vers 5, fürchten sie sich vor dem großen Sturm und alle schreien zu ihren Göttern. In Vers 10 geraten sie in große Furcht, als sie hören, dass Jona auf der Flucht vor diesem Gott des Himmels ist. Und jetzt in Vers 16 bekommen die Seeleute große Ehrfurcht vor Jahwe. Nun, da ist eine Bewegung statt, merkt ihr das? Sie bewegen sich, sie fürchten die Umstände, sie fürchten den Sturm und am Ende fürchten sie Gott, den Gott Jahwe. Jahwe zu fürchten wird im Alten Testament durchweg als ein Kennzeichen eines Gläubigen angesehen. Und diese Gottesfurcht, die wird in vielen Dingen sichtbar. Das Erste, worin sie sichtbar wird, ist, sie wollen Jona nicht töten. Im Gegenteil, sie versuchen ihn zu retten. Nun, ganz anders, kurze Klammer, wie Jona. Was wollte Jona? Jona wollte, dass alle sterben. Jona wollte, dass die Leute in Ninive sterben. Jona war es gleichgültig, dass die Seeleute sterben. Und Jona wollte schlussendlich sogar selbst sterben. Ganz anders, diese Männer. Nun, sie wissen, Jona über Bord zu werfen, das ist der sichere Tod. Und sie scheuen sich, Hand an das Leben von Jona zu legen. Und deswegen rudern sie, es heißt mit aller Kraft, wie mit einem Spaten, stechen sie rein und versuchen, ans andere Ufer zu rudern. Und sie erreichen es nicht. Sie versuchen, Jonas Leben zu retten, obwohl sie wissen, dass Jona vor Gott schuldig ist und Gott ihn bestraft. Und dass der Sturm nur Jonas wegen da ist. Und selbst als sie Jona schlussendlich über Bord werfen, weil ihnen nichts anderes übrig bleibt, nun tun sie es mit Gebet. Wenn wir sie im Himmel fragen würden, hey, wie seid ihr eigentlich zum Glauben gekommen, würden sie wahrscheinlich sagen, beim Ausüben von Gemeindezucht. Wir haben jemanden über Bord geworfen, der gerichtet werden sollte von Gott. Und dabei wurden wir gerettet. Unfassbar, oder? Sie bringen mehr Gottesfurcht, sie legen mehr Gottesfurcht an den Tag, wie manch einer selbst. Und Gott verherrlicht sich sogar dadurch und rettet sie. Nun, ich möchte, dass wir Gottesfurcht richtig einordnen und verstehen. Ihr kennt alle Polizeifurcht, richtig? Das heißt, wenn das Polizeiauto hinter euch herfährt und ihr seht im Rückspiegel, nun, wie ist euer Fahrstil dann? Nun, man fährt brav mit 50 durch die Ortschaft, man bleibt bei einer gelben Ampel stehen und so weiter und so fort. Aber wenn kein Polizeifahrzeug in Sichtweite ist, nun, da erlaubst du dir vielleicht mehr zu fahren. Du nutzt noch Kirschgrün, um drüber hinweg zu brettern. Warum? Weil du nichts zu befürchten hast. Sie ist ja nicht da. Gottesfurcht ist anders. Gottesfurcht bedeutet nicht, ich halte Gottes Gebote, weil ich weiß, die Polizei sitzt mir die ganze Zeit im Nacken. Gottesfurcht bedeutet nicht, ich habe Angst vor Gott. Wenn ich nicht tue, dann kommt die göttliche Klatsche und erwischt mich. Ich habe Angst vor den Konsequenzen. Gottesfurcht bedeutet nicht, ich habe Angst vor Gott, weil er die Legislative, die Judikative und die Exekutive ist. Nun, das stimmt sehr wohl. Und es ist durchaus richtig, die Konsequenzen zu fürchten. Aber echte Gottesfurcht ist anders. Echte Gottesfurcht, erinnert ihr euch, was wir am Anfang durchgegangen sind, die ganzen Stellen von 5. Mose? Echte Gottesfurcht bedeutet, dass ich Gott liebe. Ich halte seine Gebote, weil ich ihn liebe. Ich halte seine Gebote, weil ich ihn anbete. Ich diene ihm, weil ich ihn wertschätze, mehr als alles. Das ist ein Unterschied, wie Polizeifurcht zu haben, die einem ständig im Nacken sitzt. Ich liebe Gott, deswegen halte ich seine Gebote. Nun kommen wir zum zweiten Bestandteil einer Bekehrung. Was tun sie? Sie beten. Die Seeleute beten. Nun, das hatten sie vorher auch schon getan. Das Erstaunliche ist, Jona kann nicht beten. Wir haben Jona nie beten gesehen in diesem ganzen Abschnitt. Nun, irgendwann später wird er beten, aber hier nicht, weil er auf dem Holzweg ist, weil er ungehorsam ist. Erst vor den Pforten des Todes fängt er an zu beten. Aber diese Matrosen beten. Schaut euch an, zu wem beten sie? Betet jeder zu seinem Gott, wie in Vers 5? Nein, sie beten zu Jahwe. Zu einem Gott, den sie bisher nie kannten. Nun, vermutlich kannten sie so, wer sind so die Götter unserer Nachbarvölker, aber sie haben ihn nie kennengelernt. Sie beten zu einem Gott, der für sie minderwertig ist. Sie beten zu einem Gott, der sich manifestiert hat als der Gott des Himmels und der Erde. Schaut euch Vers 14 noch einmal an. Sie sagen, ach, Jahwe, lass uns doch nicht um der Seele dieses Mannes willen untergehen, rechne uns aber auch nicht unschuldiges Blut an. Denn du, Jahwe, hast getan, was dir wohlgefiel. Ungefähr 20 Jahre vor diesem Ereignis lebte Joel. Und Joel kündigt den Tag des Herrn an, das Gericht Gottes. Und in diesem Zusammenhang sagt Joel in Joel 3, Vers 5, jeder, der den Namen Jahwe anruft, wird gerettet werden. Und genau das tun die Seeleute. Sie rufen zu Jahwe und er rettet sie. Er rettet sie nicht nur vorm Sturm, sondern alles spricht dafür, dass er sie von ihrer Sünde rettet. Paulus, er wiederholt diese Wahrheit aus Joel 3 in Römer 10, Vers 13 und er wendet sie auf Christus an. Und er sagt, wenn du gerettet werden willst, dann musst du den Namen Jesu Christi anrufen. Und er zitiert Joel 3 wortwörtlich, wer den Namen des Herrn, im Alten Testament steht Jahwe und im Neuen Testament sagt er, das ist Christus. Wer den Namen Jahwes anruft, der wird gerettet werden. Nur Christus kann dich retten. Kein Islam kann retten, kein Buddhismus kann retten, keine selbstgemachte Religion kann retten. Du kannst nur durch Jesus Christus gerettet werden. Und hier sehen wir, das Gebet ist der erste Atemzug des Glaubens. Das aufrichtige Gebet bringt zum Ausdruck, Herr, ich bin ein Sünder. Ich verdiene dein Gericht, deinen Zorn. Bitte rette du mich von meinen Sünden. Gib du mir ein neues Herz. Und in Römer 10, gleich im nächsten Vers, sagt Paulus, wie sollen sie anrufen, von dem sie nichts gehört haben? Nun, diese Seeleute hier bei Jona, die haben nicht viel von dem lebendigen Gott gehört. Sie haben ein wenig gehört. Ich meine, es waren echt schlechte Umstände. Sie waren auf einem Sturm, wo man eigentlich sich überhaupt nicht mit Religion auseinandersetzt. Hinzu kam, sie hatten einen miserablen Prediger. Es war ein miserabler Botschafter Gottes, der widerwillig, widerspenstig, ungehorsam, unverantwortlich da war. Und unfassbar, Gott rettet sie dennoch. Trotz Jona kommen sie zum Glauben. Ist das nicht erstaunlich? Die Größe Gottes. Ich meine, man könnte fast sagen, Gemeindezucht führt hier Ungläubige zur Errettung. Unfassbar. Eine Tradition von Rabbi Eliezer beschreibt die Handlung, wie sie Jona über Bord werfen, wie folgt. Dieser Rabbi, er schreibt, die Seeleute hielten Jona bis zu den Knien ins Wasser und der Sturm stoppte. Dann holten sie ihn wieder heraus, aber der Sturm begann erneut. Dann ließen sie ihn runter bis zum Bauchnabel und bis zum Hals. Und jedes Mal hörte der Sturm auf, aber er begann wieder, als sie ihn wieder herauszogen. Nun, die Tradition, die ist sicherlich nicht ganz korrekt. Aber das Einzige, was stimmt, ist, dass die Seeleute tatsächlich zögerten, Jona über Bord zu werfen. Aber es bleibt ihnen nichts anderes übrig. Vers 15. Darauf nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer. Und das Meer hörte auf mit seinem Wüten. Das war Gottes Absicht. Jona sollte ins Meer geworfen werden. Ironischerweise ist es dasselbe Wort wie in Vers 5, hineinwerfen, ins Meer werfen. In Vers 5 werfen sie die Schiffsladung ins Meer, weil sie nicht mehr nützlich ist. Und nun werfen sie Jona ins Meer, weil er nicht mehr nützlich ist, wie die Schiffsladung. Es war Gottes Wille, weil wir sehen, dass das Meer verstummt. Augenblicklich. Einige Jahre später wurde dieser Gott, Jahwe, der hier den Sturm gestillt hat, er wurde Mensch und er stillt einen ähnlichen Sturm auf dem See Genezareth. In Markus 4, Vers 39 heißt es, und er stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See, schweig, werde still. Und es verstummte. Und über die Jünger heißt es, sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind? die gleiche Reaktion wie bei den Seeleuten von Jona. Ich habe im Wochenblatt einen Link zu einem tollen Kinderlied eingefügt. Ja, ihr seht dort den QR-Code. Vielleicht habt ihr Freude, den heute Nachmittag mit euren Kindern anzuhören. Tolles Lied über einen Sturm und wie Jesus ihm begegnet. Nun, sieht so aus, dass diese Begebenheit von den Seeleuten noch weiter beschrieben wird, und zwar in Psalm 107. In Psalm 107, da beginnt das Buch der Psalmen, das fünfte Buch, und dort heißt es in Vers 23 bis 32 wie folgt. Nun, es wird nicht gesagt, wer der Autor ist, sondern dieser Psalm ist einfach allgemein. Er beschreibt, wer alles Gott loben soll und ihn anbeten soll. Und in diesen Versen sind einige Verse da, die Leute beschreiben, die wir aus dieser Begebenheit sehr gut kennen. Und es könnte gut sein, dass es die Begebenheit ist. Schaut euch die Verse 23 bis 32 an. Die in Schiffen sich aufs Meer begaben und Handel trieben auf großen Wassern. Die sahen die Werke des Herrn und seine Wunder auf hoher See. Er sprach und erregte einen Sturmwind, der die Wellen in die Höhe warf. Sie fuhren empor zum Himmel und hinab zur Tiefe, und ihre Seele verging vor Angst. Sie taumelten und schwankten wie ein Trunkener, und alle ihre Weisheit war dahin. Da schrien sie zu Jahwe in ihrer Not, und er führte sie heraus aus ihren Ängsten. Er stillte den Sturm, dass er schwieg, und die Wellen beruhigten sich. Offensichtlich ist der einen Sturm stillen kann, das muss Jahwe sein. Und dann Vers 30, und jene freuten sich, dass sie sich legten. Und er führte sie in den ersehnten Hafen. Sie sollen dem Herrn danken für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkindern. Sie sollen ihn erheben in der Versammlung des Volkes und ihn rühmen im Rat der Ältesten. Nun kommen wir zum dritten Bestandteil einer Bekehrung in Vers 16, und das ist Hingabe. Wir haben gesehen, das erste Bestandteil ist Gottesfurcht, Gebet und nun Hingabe. Da bekamen die Männer große Ehrfurcht vor Jahwe und brachten Jahwe ein Schlachtopfer dar und taten Gelübde. Sie opferten und sie taten Gelübde. Nun, wenn die Matrosen ihr Gelübde vor der Rettung abgelegt hätten, dann wäre es, man könnte sagen, eine Bekehrung im Schützengraben gewesen. Solche und ähnliche Begebenheiten wurden immer wieder aus dem Krieg berichtet, aus dem Ersten Weltkrieg, aus dem Zweiten Weltkrieg. Ein Soldat, er kauert im Schützengraben, während ihm die Kugeln um die Ohren fliegen. Und natürlich hat er Angst um sein Leben und er beginnt zu beten, oh Gott, wenn es einen Gott gibt, dann lass mich nicht sterben, rette mich. Wenn du mich rettest, werde ich alles tun, was du willst. Ich würde vielleicht sogar Missionar werden. Und auf einmal biegen die feindlichen Soldaten in eine andere Richtung ab. Der Kampf verlagert sich und er überlebt. Ob er sich nachher an sein Versprechen erinnert? Meistens war das nicht der Fall. Meistens endete es irgendwie mit Worten, wo er sich an seinen Kumpel wandte und sagte, puh, Mann, das war ganz schön knapp diesmal. Lass uns feiern gehen, wenn wir das überlebt haben. Ich weiß, wo wir trinken, uns vergnügen und uns volllaufen lassen können. Bei den Seeleuten ist es keine Bekehrung im Schützengraben. Sie opfern und sie legen das Gelübde ab. Wann? Nachdem der Sturm vorbei war. Als alles wieder in Seelenruhe war. Ein Gelübde ist ein Versprechen, das man Gott gibt. Ein Gelübde geben in der Regel Gläubige ab. Und es ist eine Form von Anbetung. Und sie tun dieses Gelübde, nachdem sie gerettet wurden. Und daher glaube ich, dass sie sich bekehrt haben und dass sie Gott gelobt haben, Jahwe ihr Leben lang anzubeten und ihm allein zu dienen. Ähnlich wie Naaman, der wenige Jahre hier vor diesen Seeleuten zu Elisas Zeit ebenfalls zum Glauben an den Gott Israels gekommen ist. Und er gelobte in 2. Könige 5 an Elisa und sagt, dein Knecht will nicht mehr anderen Göttern Brandopfer und Schlachtopfer darbringen, sondern nur Jahwe. Dieser Heerführer aus Damaskus ist zum Glauben gekommen, nachdem Gott ihn vom Aussatz befreite. Nun, es wird hier immer wieder diskutiert über diese Opfer. Haben sie an Bord geopfert? Es wird nicht gesagt. Alles deutet darauf hin. Und warum nicht? Auch Holzschiffe konnten eine Feuerstelle an Bord haben. Nun, dann gibt es eine Diskussion, was haben sie geopfert? Ja. Wird auch nicht genannt. Hin und wieder, aber das ist eher selten der Fall, wird auch Feinmehl und Öl als Opfer angesehen. Aber in der Regel waren es immer Tiere. Also spricht nichts dagegen, dass sie hier ein Tier geopfert haben und es Gott gebracht haben. Und dieses Kapitel, es endet nun also in gewisser Weise tragisch. Nicht nur, dass Jona über Bord geht, sondern es endet sogar mit einer Ironie. Gott will, Jona will Gott davonlaufen und er will nicht, dass Heiden in Ninive gerettet werden. Und wer sind die Ersten, die sich bekehren? Die Seeleute, Ungläubige, Heiden. Und wisst ihr was? Jona war nicht einmal mehr dort, um es mitzubekommen. Er war schon stocktiefer. Zum Schluss möchte ich die Perspektive auf Gott lenken, die dritte Person, die wir uns anschauen. Was tut Gott in diesem Kapitel? Und warum tut er das? Nun, wir sehen, Gott verherrlicht sich selbst. Und das tut er mit zwei Eigenschaften. Und die erste Eigenschaft ist, Gott trifft sein Ziel mit einem verbogenen Pfeil. Gott trifft sein Ziel mit einem verbogenen Pfeil. Nun, hast du schon mal Bogenschießen geübt? Vielleicht als Kind oder irgendwann auf einer Freizeit, Eventcamp. Wenn du schon mal Bogenschießen gemacht hast, dann weißt du, dass die Treffsicherheit, also das Ziel zu treffen, nun vom Bogen abhängig ist, aber vor allem von was? Vom Pfeil, den man schießt. Der Pfeil, er muss stabil sein und er muss gerade sein, ja, um das Ziel zu treffen. Nun, Jona, er ist nicht nur ein schiefer Pfeil, er ist nicht nur völlig verbogen, sondern gekrümmt und verdreht, wie man ihn sich anders überhaupt nicht vorstellen kann. Und Gott benutzt ihn doch. Gott sagt nicht, Jona, weißt du, ich habe in meinem Arsenal habe ich noch ein paar bessere Pfeile. Ich könnte Amos schicken, meinen anderen Propheten. Vielleicht suche ich mir einen Musterschüler aus der Prophetenschule von Elisa. Ich habe noch ein paar. Nein, Gott benutzt ihn nicht nur weiter, sondern Gott trifft sogar das Ziel mit Jona, mit diesem krummen Pfeil. Gott gibt ihn nicht auf, obwohl er so verdreht ist. Er gebraucht einen Sünder, nicht nur um Ninive zu retten, sondern sogar die Seeleute. Und Jona ist wie das Volk Israel. Paulus, er beschreibt dasselbe Szenario in Römer 9 bis 11, da beschreibt er den Fall Israels. Nun, sie sind nicht ins Wasser gefallen, aber ihr Fall, dass sie den Messias abgelegt haben. Und er stellt sich auch die Frage, was ist geschehen? Hat Gott sein Volk verstoßen, nachdem es den Auftrag nicht erfüllt hat? Und Paulus sagt in Römer 11, Vers 11 bis 12 und Vers 19, nein. Sondern schaut euch an, was Gott durch Paulus über Israel sagt, sondern durch ihren Fall wurde das Heil den Heiden zuteil. Oh, wie bei Jona. Er war ungehorsam, er ist gefallen und irgendwie werden hier sogar Seeleute gerettet. Und dann Vers 12, wenn aber ihr Fall, der Fall Israels, der Reichtum der Welt und ihr Verlust der Reichtum der Heiden geworden ist. Also quasi Christus wurde gekreuzigt und alles, was durch Christus kam.
wie viel mehr ihre Fülle, wenn sie zum Glauben kommen. Vers 15. Wenn ihre Verwerfung die Versöhnung der Welt zur Folge hatte, nun, was wird ihre Annahme haben? Das heißt, sie werden wieder eingepfropft. Sie werden wieder angenommen als Volk. Und wenn ihr Fall, der so desaströs war, nun so viel Segen für die Welt gebracht hat, wie viel mehr, wenn sie zum Glauben kommen. Und dann sagt Paulus, das ist Leben aus den Toten. Das ist die Auferstehung. Dann geht das Millennium los. Dann geht die Herrschaft Christi los. Gott verherrlicht sich durch ein rebellisches Volk. Und hier bei Jona führt die Sünde und der Ungehorsam Jonas zu dieser, man könnte sagen, Kollateralrettung. Ist es nicht überraschend, dass Gott so ist? Überrascht euch diese Eigenschaft über Gott? Mich schon. Ich denke, manchmal neigen wir, perfektionistischer zu sein wie Gott selbst. Nun, lasst mich das erklären. Manchmal stehen wir in der Gefahr, jemanden abzuschreiben, weil er unvollkommen ist. Vielleicht missachtest du jemanden, weil er immer noch einen Splitter im Auge hat. Und du denkst bei dir selbst, nun, bevor er sich um meinen Balken kümmert, soll er seinen Splitter rausziehen. Vielleicht verachtest du deinen Bruder, weil er eine minderwertige theologische Sichtweise vertritt, wie du. Vielleicht verachtest du die Gemeinde, weil sie noch nicht ganz die Gemeinde nach Gottes Plan ist, wie sie sein sollte, und alles ist schlecht. Vielleicht verachtest du deine Leiter, weil sie an Dinge anders herangehen, wie du es tust. Vielleicht geht es dir als Schüler in der Schule so. Ein Lehrer hat seine Macken und du schreibst ihn einfach ganz ab. Ja, willst gar nichts bei ihm lernen. Vielleicht hat dein Kind nur einen kleinen Schaden angerichtet und du fährst aus der Haut, als wäre die Welt untergegangen. Vielleicht stößt du in der Ehe auf die Unvollkommenheiten deines Ehepartners. Nun, das heißt nicht, dass Gott Sünde gut heißt. Überhaupt nicht. Sünde darf nicht gut geheißen werden. Und Sünde darf keine Entschuldigung sein, weiter drauf loszusündigen. Es darf auch keine Entschuldigung sein, Sünde zu ignorieren. Aber denen, die gerettet werden, wird alles zum Besten mitwirken. Oh, sogar diese Seeleute erfahren es. Sie werden gerettet. Und wisst ihr, was ihnen alles zum Besten mitwirkt? Der Ungehorsam Jonas. Der Sturm. Dass sie beinahe draufgehen. All das wirkt zu ihrem Besten mit. Nun, Gott gebraucht sogar die Macken, die Sünden deines Bruders und deiner Schwester, um dich in der Heiligung voranzubringen. Es wird dir zum Guten dienen. Auch wenn Sünde nie entschuldbar ist. Gott kann sogar durch den Ungehorsam seiner Diener verherrlicht werden. Nun, vielleicht denkst du, wenn das so ist, dann kann ich sündigen und ungehorsam sein und Gott bügelt alles wieder aus. Nun, ganz so ist es nicht. Gott verherrlicht sich in diesem Kapitel durch eine zweite Eigenschaft, nämlich Gott bewahrt seine Gerechtigkeit. Gott bewahrt seine Gerechtigkeit. Nun, warum lässt Gott Jona, man könnte sagen, über die Planke gehen? Warum lässt er ihn umbringen? Die Seeleute, sie versuchen, Jonas Leben zu retten. Sie rudern wie wild ans Ufer und sie kommen nicht voran, weil Gott den Sturm immer nachhilft, sodass ihr Rudern, ihr Effort verpufft. Nun, Gott hätte zulassen können, dass es mit dem Rudern klappt. Ja, sie rudern, sie kommen an Land, sie setzen Jona dort aus. Jona geht nach Ninive und das Ganze umbringen und über Bord werfen und 3 Tage im Bauch des Fisches hätte man sich sparen können. Warum tut Gott das nicht? Weil er seine Gerechtigkeit verteidigt. Ein ungehorsamer Prophet, der sagt, dass er den Herrn fürchtet, aber dem Herrn nicht gehorsam ist, ist ein Widerspruch. Das entehrt den Herrn. Und Gott will Römer 6, Vers 23 an Jona statuieren, könnte man sagen, veranschaulichen. Dort steht, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und deswegen lässt er Jona für die Seeleute sterben. Es ist die gerechte Strafe. Gott verteidigt und bewahrt seine Gerechtigkeit. Wir wissen nicht, ob die Seeleute, als sie Jona über Bord geworfen haben, als sie den Fisch vorbeischwimmen haben sehen, von dem wir in der nächsten Predigt hören. Aber wie auch immer, selbst wenn der Fisch Jona im Fall rausgesprungen wäre, Jona im Flug gepackt hätte und abgetaucht wäre, nun, die Seeleute hätten nicht gewusst, dass Jona gerettet wäre. Schlimmer noch, sie hätten angenommen, Gott ist so sauer auf ihn und richtet ihn schärfer. Er lässt ihn nicht nur ertrinken, sondern er verarbeitet ihn zu Fischfutter. Warum lässt Gott Jona sterben? Also in Anführungszeichen sterben. Warum lässt er ihn bis an die Pforten des Todes hinabsinken? Und Gott macht deutlich, dass Sünde auch im Leben seiner Kinder, auch im Leben derer, die er gerechtfertigt hat, nicht akzeptabel ist. Gott verherrlicht sich durch den Gehorsam seiner Kinder. Aber Gott verherrlicht sich auch durch die Bestrafung seiner ungehorsamen Kinder. Gott kommt zum Ziel durch den Gehorsam seiner Kinder. Und Gott kommt zum Ziel trotz des Ungehorsams seiner Kinder. Aber in diesem Fall werden sie nicht hören, recht so, du guter und treuer Knecht, geh ein zu deines Herrn Freude. Nein, sondern sie sind gerettet worden, aber wie durchs Feuer. Wenn du auf der Flucht vor Gott bist, wenn du noch nicht gerettet bist, wenn du im Ungehorsam lebst, dann kehre um, weil dein Selbstbetrug wird dich immer tiefer sinken lassen. Es zieht deine Nächsten in Mitleidenschaft. Es kann sogar sein, du hast die richtige Diagnose gestellt und du therapierst zur Hälfte falsch, die falsche Anwendung. Und es kann sogar im schlimmsten Fall bis zu Selbstmord führen. Sondern kehre um wie die Seeleute, in der Gottesfurcht, im Gebet und in der Hingabe. Vielleicht haderst du mit Gott, weil die Dinge in deinem Leben nicht so laufen, wie du dir sie wünschst. Du leidest unter der Sünde anderer. Du leidest unter der Boshaftigkeit von anderen. Aber erinnere dich an diese Wahrheit. Gott verherrlicht sich selbst. Er trifft sein Ziel mit einem krummen, verbogenen Pfeil. Und gleichzeitig bewahrt Gott seine Gerechtigkeit. Amen. Lass uns aufstehen und wir wollen gemeinsam beten. Du dreieiniger Gott, Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, wir wollen dir heute die Ehre geben. Wir wollen dich anbeten und dich preisen, dass du dich verherrlichst. Dein Wesen ist so großartig, dein Wesen ist überraschend. Herr, dein Wesen ist herrlich. Du triffst dein Ziel mit einem verbogenen Pfeil und gleichzeitig bewahrst du deine Gerechtigkeit und verteidigst sie. Herr, wir danken dir für dieses Kapitel im Buch Jona, das wir sehen dürfen und wollen uns bewusst werden, Herr, dass wir nicht selbst, wie Jakobus sagt, nur Hörer des Wortes, aber keine Täter sein. Herr, bewahre du uns vor Selbstbetrug, der immer tiefer sinkt. Und wir wollen uns zu dir hinwenden. Herr, wir wollen dich anbeten. Wir wollen dich bitten, dass du diese Wahrheit in unsere Herzen pflanzt, dass wir sie bewegen in der kommenden Woche, dass wir Trost und Zuversicht in deinen Charaktereigenschaften, in deinem Wesen finden.
Herr, wir geben dir alle Ehre. Amen.